Grüß Sie, mein Gast heute ist der Mobilitätsforscher Andreas Knie. Wir sind verbunden per Leitung in unser Hauptstadtstudio nach Berlin. Wie sind Sie heute in das Studio zu uns gekommen?
Ja, mit einem elektrischen Roller und zu Fuß und mit der U-Bahn.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Andreas Knie, Mobilitätsforscher und Mobilitätsmacher.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Haben Sie böse Blicke geerntet, als Sie mit dem Elektro- und mit diesem E-Scooter unterwegs waren?
Ja, es gibt Leute, die das immer noch nicht für sich angenommen haben und noch sehr kritisch sind, gerade Ältere. Aber es gab auch sehr, unterstützende Blicke. Also es wird immer mehr, immer besser und langsam gewöhnen wir uns auch an diese neue Form des Unterwegsseins.
Ist ja auch lokal total unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, da die Stimmung. Ich meine, München hatte das mal, dass zum Beispiel Fahrräder völlig abgelehnt wurden, weil die einfach falsch aufgestellt wurden, viel zu viele waren. Die sind dann alle im Graben gelandet. In manchen Städten ist das mit den E-Scootern auch so. Wie ist das in Berlin?
Ja, halb. Es gibt natürlich Menschen, die gar nichts mit den E-Scootern zu tun haben, die sie einfach als Vandalismusobjekt nutzen und irgendwo falsch parken oder eben in die Spree oder in die Havel schmeißen. Aber andere, und davon werden, wie gesagt, immer mehr, nutzen sie doch wirklich sehr konstruktiv und sie stehen jetzt auch nicht mehr so oft im Wege, wie das noch vor einem Jahr der Fall war. Also es wird besser.
Haben auch manche geschaut, weil da ein 63-Jähriger auf so einem Spielmobilteil steht?
Ich selber glaube ja, dass ich viel jünger aussehe, so wie 20, 25. Man ist ja immer dann selber erschrocken, wenn man sich da mal auf Bildern sieht. Ja, ich will das nicht dementieren. Es gibt dann schon immer wieder mal Blicke, was will der alte Mann auf so einem Ding? Aber das muss man aushalten.
Also auf unserer Homepage bei bayern2.de können sich unsere Hörer ein Bild machen davon, wie der 63-Jährige aussieht, der sich für 25 hält, wenn er in den Spiegel schaut, weil das ist auch ein Foto von Ihnen. Trotzdem, 63, denken Sie, Sie werden noch erleben, dass Sie irgendwann mal mit einem selbstfahrenden Auto ins Studio zum Interview kommen?
Doch, davon gehe ich sehr stark aus. Hätten wir unsere Schalte jetzt nach San Francisco gemacht oder nach Phoenix oder nach Shanghai, dann hätten wir das jetzt schon. Ne? Dann wäre ich mit Ihnen, hätte ich die Frage beantwortet, ja, ich bin mit einem autonomen Fahrzeug hierher, mit einem Robotaxi. Das werden wir in Deutschland auch noch machen. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr, davon gehe ich fest von aus, werden wir das alle in einzelnen Städten schon noch erleben.
Und da sind wir bei verschiedenen Wegweisungen, wo es hingehen kann mit dem Verkehr. Es gibt manche Verkehrsforscher, die sagen, das mit dem Auto, egal ob autonom oder egal ob elektrisch, wie auch immer, das sollte bestenfalls überhaupt keine Zukunft mehr haben. Sie sehen das anders. Warum?
Na, wir sind ja nun wirklich alle Autokinder, gerade wir Babyboomer. Sie hatten ja dankenswerterweise schon auf mein Alter hingewiesen. Und wir prägen ja als Babyboomer diese Gesellschaft. Das sind übrigens die Jahrgänge 55 bis etwa 65. Wir sind die Mehrzahl, wir sind die Masse und wir sind alle mit dem Auto aufgewachsen. Die einen mehr, die anderen weniger. Das Auto ist bei uns im Kopf. Und das heißt, wir haben unser Arbeiten, unser Leben, unsere Strukturen um das Auto herumgebaut und merken jetzt natürlich allmählich, dass das zu viel war. Das muss auch weniger werden, aber wir werden sicherlich keine autolose Gesellschaft werden. Selbst in Ballungsstädten und Ballungsgebieten wie München, Berlin werden wir immer was mit Autos machen, aber sie werden domestiziert sozusagen. Wir werden sie säkularisieren, wir werden sie vom goldenen Kalb wieder zurück in den Alltag hineinführen und sie werden zweckdienlich werden und sie werden natürlich auch anders genutzt und anders verwendet werden.
Das heißt aber, dass Sie Menschen durchaus verstehen können, für die das Auto viel mehr ist als nur ein Fortbewegungsmittel.
Ja, selbstverständlich. Ich war ja selber mal einer. Ich hatte ja mein erstes Auto, das war ein Opel Kadett B mit Rallye-Streifen. Der Fuchsschwanz hat gefehlt, aber auch nur zufälligerweise. Wir sind also gerade im Land, unsere Generation ohne Auto war mal nichts und es hing in der Tat, die Wertschätzung innerhalb der Gruppe war natürlich abhängig vom Auto und von der Größe des Autos. Und wir hatten sogar einen, der hat ein Sechszylinder-Auto, der war aber der Leader of the Gang. Also von daher, mit dieser Zeit bin ich groß geworden und die kann man auch nicht ganz von sich weg definieren, auch wenn man es gerne möchte. Das heißt also, das ist ein prägendes Erlebnis gewesen und natürlich haben das heute immer noch Menschen. Und wir haben ja auch andere Kulturkreise und da ist das Auto natürlich immer noch ein bestimmtes Moment.
Und tatsächlich ja auch eine Generationenfrage, wie Sie ja auch schon gesagt haben, also von den Boomern hin zu Millennials. Gibt es da Zahlen, wie viele von den so ja um die Jahrtausendwende Geborenen zum Beispiel noch eine solche affektionale, eine solche gefühlsmäßig intensive Beziehung auch zum Auto haben und wie viele das nur noch rein pragmatisch sehen?
Ja, das ist eine gute Frage, aber die kann man empirisch sozusagen kaum operationalisieren. Sie können ja keine Werteskala von Begeisterung aufziehen, jedenfalls ist es schwer. Aber alle Daten deuten darauf hin, dass wir heute in den Millennials, also mit den Leuten, sage ich mal, die ab 70er, Mitte 70er Jahrgänge sind, eine völlig andere Art oder eine gelassenere Art zum Auto haben. Es ist einfach da. Wir sind ja noch aufgewachsen in einer Generation, wo das Auto knapp war. Man wollte unbedingt eins haben, damit man eins hatte. Jetzt haben die Generation, die jetzt auch 20, 25 sind, die haben ja eine Fülle von Möglichkeiten, entweder ein eigenes zu bekommen oder Vater, Mutter, Tante, Schwester, alle haben ein Auto und sehr viele haben sehr viel Zeit, mit diesen Autos zu fahren, suchen Wünsche und Möglichkeiten, das zu tun. Und das sind natürlich Objekte, die man von A nach B fahren kann, wunderbar geeignet. Das heißt, wir haben in unseren empirischen Erhebungen auch im ländlichen Raum Menschen, die sagen, ich brauche eigentlich gar keinen Führerschein, weil ich habe so viele Leute, die mich fahren, da komme ich gar nicht auf den Gedanken, ein eigenes Auto zu haben. Aber das Auto, um das klar zu sagen, ist eine Commodity. Es ist wie Gas, Wasser, Strom, es ist immer da.
Aber man könnte vielleicht trotzdem davon ausgehen, lassen Sie uns die Endlichkeit mal mit einbeziehen, dass wenn wir weg sind, also ich bin ungefähr genauso alt wie Sie, wir Boomer und wir so Auto-Aficionados, wie wir geprägt worden sind, dass damit sich auch ein Teil des Verkehrsproblems, nämlich diese Bindung ans Auto, dieses nicht loslassen wollen, auch erledigt hat.
Ja, diese neue Generation geht nüchterner mit Autos um und damit ist auch die erste Voraussetzung gegeben, damit man auch kühler kalkuliert. Was brauche ich denn jetzt? Und da sehen wir in der Tat, um jetzt nochmal zu der Messbarkeit kommen, dass wir viel, viel spätere Führerscheinbesitzende haben. Das liegt allerdings auch daran, dass der Führerschein sehr, sehr teuer geworden ist. Das können sich Jugendliche in dem Alter fast gar nicht mehr leisten. Aber man wägt schon viel mehr ab, während wir in unserer Generation mit 18 war klar, man hatte den Lappen und war froh, dass man ihn hatte, wird das heute schon sehr viel gelassener geguckt. Und bis 28, 29 hat man dann in der Regel einen. Aber in den Städten ist in der Tat ein Wechsel, dass das Auto das dominante Daseins-Demonstrationsgefäß ist es weg. Man hat viel mehr Dinge, mit denen man sich in der Gesellschaft positionieren kann. Klamotten, Ausgehverhalten, die ganze Kommunikationsform ist viel, viel wichtiger geworden. Das Auto spielt hier eigentlich nicht mehr die dominante Rolle, wie es noch vor 40, 50 Jahren der Fall war.
1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit dem Verkehrsforscher Andreas Knie, Jahrgang 1960 aus Siegen. Das heißt, das haben Sie mit Herrn Rubens gemeinsam. Habe ich gelernt bei der Vorbereitung auf die Sendung. Das kam auch aus Rubens. Und, wo ich auch nie drauf gekommen wäre, Siegen ist angeblich die grünste Großstadt Deutschlands. War es ein städtisches oder ein von der Natur geprägtes Aufwachsen?
Ja, das war doch ein von der Natur geprägtes Aufwachsen, denn ehrlich gesagt bin ich nur in Siegen geboren und ein paar Kilometerchen weiter in dem wunderschönen Ort Freudenberg. Name ist Programm, mitten in der schönsten oder einer der schönsten Naturgegenden im schönen Siegerland aufgewachsen.
Das heißt aber, wenn Sie dann nicht in der Stadt aufgewachsen sind, sondern auf dem Land, war Auto auch von vornherein und ziemlich früh sehr wichtig wahrscheinlich in der Familie.
Ja, das wäre damals, als ich dann ja 1960 geboren worden bin und wer damals in dieser Gegend etwas werden wollte, der hatte ein Auto und wer dann nochmal besonders was werden wollte, der hatte ein ganz großes Auto. Und der kein Auto hatte, der wollte aber unbedingt ein Auto bekommen. Also das Auto war das Maß der Dinge, war also alles, was man als materiellen Gegenstand sich erträumte, war wirklich das Auto.
Zumal Ihr Vater am Anfang auch noch Fahrlehrer war?
Ja, der hat nach 45, also mein Vater ist Jahrgang 30 also gewesen, der hat dann in der Vorgängerorganisation der Bundeswehr hat der dann tatsächlich Fahrschulunterrichte gegeben Und von daher war ich sehr früh auch mit dem Fahrschulunterrichtsprogramm vertraut und konnte schon sehr früh natürlich, wie wir alle im Dorf, natürlich schon mit 16, 17 sehr gut Auto fahren konnten. Jedenfalls dachten wir, dass wir das sehr gut konnten.
Aber für den Führerschein haben Sie nicht bei ihm gelernt. Ich glaube, das sollte man auch nicht bei Eltern machen.
Nein, also, oder? Das wurde dann vom Fahrlehrer dann doch nochmal wieder kräftig verändert. Man hatte ja immer gedacht, man könne so fahren, wie man das so am Dorf gelernt hat, weit ab von Regeln. Und dann brachte der Fahrlehrer dann doch nochmal ganz brutal die Regelwelt in einen hinein und dann musste man doch sehr diszipliniert sich erstmal entwickeln und da war der Vater sicherlich nicht der Richtige, sondern der Fahrlehrer war da der richtige, autoritäre
Mann. Ich glaube, das ist auch wie Skifahren, das sollte man seinen eigenen Kindern auch nicht beibringen und Ähnliches. Ich glaube, das ist einfach, da liegt so viel Konfliktpotenzial. Das muss man nicht ausreißen. Ja, dann waren eben 1973 diese autofreien Sonntage, da waren Sie 12. Stimmt die Geschichte mit dem Fußballspielen auf der Autobahn?
Ja, das stimmt wirklich. Also wir haben da wirklich, das war für uns wirklich ein Riesenerlebnis. Erstens mal war die Autobahn noch gar nicht so lange fertig. Die ist erst 72 in Betrieb genommen worden. Bevor sie fertig war, das handelte sich um die Sauerlandlinie A45, die jetzt übrigens überall kaputt ist. Die Brücken gehen kaputt. In Lüdenscheid ist sogar die ganze Brücke eingestürzt oder musste man einstürzen lassen, weil man sie neu bauen musste. Und da haben wir erst, als sie noch nicht fertig war, tatsächlich richtig trainiert mit dem Sportverein Fortuna Freudenberg. Und als dann die Ölkrise, oder es war ja genau genommen eine Ölpreiskrise war, sind wir tatsächlich wieder dorthin und haben diese Straße uns neu angeeignet. Und das war also wirklich ein großes gesellschaftliches Event. Und man konnte sich einstellen. Also da hat damals keiner dran gelitten. Wir Kinder hatten sogar viel, viel mehr Spaß, weil wir mehr Möglichkeiten hatten. Und das war für uns tatsächlich ein Riesenevent. Und da haben wir natürlich auch auf den Autobahnen Fußball gespielt.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren denn das damals? Wie viele autofreie Sonntage?
Vier.
Und genau. Die haben Sie richtig gefeiert.
Ja, die waren ja lange angekündigt. Es gibt auch von Willy Brandt nochmal so eine Ankündigung. Das muss man sich heute eigentlich alles nochmal sehen, weil wir heute ja immer glauben, morgen ist das Abendland zu Ende und alles geht unter und Krise überall. Das war damals ein richtiges Bedrohungsszenario. Gerade, wir waren ja gerade im Wirtschaftswunderland richtig hoch gestartet. Allmählich hatten die Leute ein Auto oder konnten sich eins vorstellen und plötzlich hieß es, au, der Ölpreis geht in die Decke. Die Saudis drehen uns den Ölhahn ab und das war eine Panikstimmung, die man aber dann an den autofreien Sonntagen nicht erlebt hat, sondern wie gesagt mit viel Vorbereitungszeit war das jedenfalls für diese kurze Menge an Tagen, die wir hatten, also mehr so eine Art Event.
Mhm. Das heißt, als neulich unser Verkehrsminister Herr Wissing plötzlich wieder autofreie Sonntage aus irgendwo hergezogen hat, als es um die Klimagesetzgebung ging, dann hat Sie das auch nicht geschreckt, sondern das wäre eine Vision, von der Sie sagen würden, ah ja, so könnte man auf alle Fälle auch Klimaziele erreichen?
Ja, ich war ja drauf und dran, das genau so zu kommentieren. Das schreckt uns gar nicht, das können wir sogar als Feier umdefinieren. Aber ich habe dann doch gedacht, dann haben doch die Leute wieder mehr Angst. Und man kann bis heute die Ziele, die Sektorziele im Verkehr, um die geht es ja, auch ohne Autoverbote oder Verbote an Wochenenden fahren zu müssen, einhalten. Aber selbst wenn es, und gerade als die Ukraine gerade neu überfallen war, als die ersten Tage des Kollapses sozusagen des Staates da war und wir ja überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Wie können wir die Abhängigkeit von russischem Öl reduzieren? Da waren die Themen auch mal wieder da. Und da habe ich auch gesagt, und da waren wir eigentlich uns alle einig, dass man auch autofreie Tage, Sonntage, vielleicht sogar ganze Wochenende schon schaffen kann. Und die Menschen, wenn sie die Möglichkeiten haben, sich darauf einzustellen, sind auch bereit dazu, in Krisen sich anzupassen und sich zu verändern. Da ist mehr Potenzial da, als wir alle glauben. Übrigens gilt das auch fürs Tempolimit. Wir könnten uns sehr wohl ein generelles Tempolimit leisten und die Menschen wären mehrheitlich auch dafür.
Durften und wollten Sie dann mit 16, also 3 Jahre nach dem Fußballspielen auf der Autobahn, durften und wollten Sie dann mit 16 Mofa?
Ja, klar, alles, also ich habe wirklich vom Tretroller, vom kleinen Rad, vom großen Rad, vom ganz großen Rad, dann auf Mofa, Moped, also Mokick hieß das damals, Moped und Kleinkraftrad bis zum Motorrad, alles hintereinander weg ausprobiert.
Bis dann mit 18 als Pflichtprogramm eben das erste Auto kam, Opel Kadett, wie kam es zu den Rallye? Wer hat es bezahlt erstens? Von den Eltern
ich
bekommen?
Selbst, ich selbst.
Wie finanziert?
selber, ich war ab 16, hatte ich die Möglichkeit, bei uns am Bau zu arbeiten, wie man das als Junge so machen konnte. Und das waren auch damals noch gute Möglichkeiten, wirklich sehr schnell Geld zu bekommen. Und das habe ich auch genutzt. Und da habe ich mir, ich kann jetzt auch mal den Preis verraten, es waren tatsächlich 450 Mark. Also das konnte ich.
Es war kein Neuwagen, nicht direkt.
Es war kein Neuwagen, das war eine günstige Gelegenheit, würde man sagen. Und der Kauf war überhaupt nicht das Problem, sondern das permanente Tanken des Autos war das Problem. Also das war schon ein Finanzierungsproblem. Ich musste dann schon mal bisweilen das Auto stehen lassen, weil einfach kein Geld, genug Geld fürs Tanken da war.
Im Moment, für die Rallye-Streifen hat es noch gereicht. Die waren ja offensichtlich ganz wichtig. In der Schule schon waren Sie auch politikbegeistert, wenn ich das richtig weiß. Wie kam's?
Ja, das ging eigentlich so allmählich so. Ich bin von meinen Eltern sehr frei erzogen worden und auch mit Mut zur eigenen Meinung. Und wenn da was sich anbot, wo man Kritik haben konnte und meine Klassenkameraden und Kameradinnen eher sagten, oh, sei doch mal still, lass das doch mal als gegeben sein, da war ich dann schon eher bestrebt zu sagen, nein, das gehen wir jetzt mal an und das prangern wir an.
1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit dem Verkehrsforscher Andreas Knie, der Politik studiert hat, erst in Marburg, dann in Berlin, das war damals ja noch in der geteilten Stadt. Was hat Sie damals daran so fasziniert?
Na, durch den Fußball bin ich schon in den 70ern nach West-Berlin gekommen und das war natürlich für einen Jungen vom Dorf war das natürlich faszinierend. Also da in diese Stadt zu kommen, wo die Nacht kein Ende hatte, wo alles frei, alles offen war und doch alles wiederum eingesperrt war. Und als wir dann mit den U-Bahnen unter die damals gesperrten U-Bahn-Eingänge gefahren sind, unter die also toten, verlassenen U-Bahnhöfe, das war für mich so nachträglich, so beeindruckend, muss man sagen, dass es klar war, irgendwann werde ich mal nach Berlin kommen.
Aber fußballmäßig haben die ja auch damals schon nicht so richtig was gerissen, oder?
Ja, das, in der Jugend waren wir schon sehr gut, aber dann, als dann 18, 19 war, wo die Konkurrenz dann stärker war, da musste man dann doch sich dann von den Realitäten dann doch leiten lassen und dann war der Durchbruch dann doch nicht mehr zu erzielen.
Stehen Sie bis heute fußballerisch noch kurz vorm Durchbruch? Also sind Sie da noch aktiv?
Ja, gedanklich, immer. Meine Nichte hatte Geburtstag und dann haben Jungs da Fußball gespielt und dann in Unkenntnis meines tatsächlichen Alters bin ich dann natürlich richtig reingegangen und habe dann auch mitgespielt. Musste dann auch erkennen, dass man dann offensichtlich dann doch älter ist und dann wurde man dann gebeten, doch freundlich gebeten, beim nächsten Spiel vielleicht doch nicht mehr mitspielen zu wollen. Also man sieht, da hat man auch seine Grenzen, aber ich spiele immer noch regelmäßig.
Die haben Sie einfach auch für 25 gehalten. Herr Knie,
wahrscheinlich.
Ja, vorhin schon davon. Ja. Dabei hätten Sie eigentlich vom Jahrgang her ein guter Gründungsgrüner werden können, weil die kamen gerade so, wann war 80, ne, als Sie Abi gemacht haben.
Ja. Das war tatsächlich, in Marburg habe ich studiert, also meine Generation war tendenziell mehrheitlich links und dann hat man sich meistens den K-Gruppenzuge, also dem Kommunistischen Bund Westdeutschland, der war schon aufgelöst, aber die marxistische Gruppe gab es, den Marxistischen Studentenbund. Aber ich habe mich schon damals auch den Grünbunten angeschlossen, die damals auch den AStA gestellt haben. Und wir waren da eher, und die Kirchen, ich war damals in der autonomen evangelischen Studentengemeinde, die Marburg hatte. Die eigentliche schon linke evangelische Studentengemeinde war nicht links genug. Und da hat man schon auch richtig Politik gemacht, aber man war noch nicht parteipolitisch gebunden.
Aber haben Sie später mal je überlegt, ich meine, Sie haben ja immer viele Grenzüberschreitungen gemacht, sprechen wir auch noch drüber, in dem praktischen Raum auch. Aber als Politikwissenschaftler vom Akademischen dann auch wirklich in den parteipolitischen Raum zu wechseln?
Ja, da in Berlin gab es dann immer mal wieder Gelegenheiten, da wurde man auch gefragt, ob man sich bereit erklären wollen würde zu einer Position. Da habe ich dann auch schon immer mal überlegt, das zu tun, aber letztendlich kam es nie dazu.
Und wenn Sie sich so die Veränderung angeschaut haben oder anschauen von dem, was Sie sich damals versprochen haben, von diesen grünen Bunten und wo die dann heute und zwischendurch auch gelandet sind, das ist ja schon eine ziemliche Wandlung, oder? Gehört das zur Verantwortung, wenn man dann auch in die Regierungssituation zum Beispiel kommt, dass man dann auch entsprechend Positionen aufgeben muss?
Das ist der berühmte Marsch durch die Institution. Also wir haben dann, als ich in Berlin war, das autofreie West-Berlin, Tempo 100 auf der AWUS und 180 Kilometer Busspuren gefordert. Das war sozusagen das Starter-Kit, wenn man das so sagen will. Davon sind immerhin das Tempo 100 auf der AWUS geblieben. Der Rest ist noch nicht durchgezogen worden. Das muss ich wirklich selbstkritisch sagen.
Wenn Sie da dann schon diese Restriktionen fürs Auto gefordert haben, in Berlin war es ja irgendwann mal logisch, das war aber erst relativ spät, nämlich nach der Wende, wenn ich das richtig weiß. dass Sie sich auch vom eigenen Auto verabschiedet haben. Das war jetzt kein Kadett mehr, oder? Wie kam's?
Ja, ich habe dann ja über Dieselmotoren promoviert und dann habe ich mir natürlich überlegt, da brauche ich natürlich ein Dieselauto. Und das war natürlich damals ein Mercedes, ein Strich-8er. Kenner wissen das, war der letzte sogenannte Mercedes. Also ein 4-Zylinder Diesel mit 45 PS, aber gigantischem Drehmoment. Also da konnte man wirklich mit 6 Leuten
sitzen. Sie schwärmen gerade von dem Auto, Herr Knie?
Ja, das muss man ja sagen. Und der war auch schön groß und fuhr wunderbar. Aber man sah schon, wir sind jetzt im Jahr 88, 89. Man hatte schon so ein merkwürdiges Gefühl. Da fing das schon an. Man sah schon die sehr schwarzen Rauchtümer aus dem Auspuff rauskommen. Und dann, als wir unter geteilter Situation sind wir recht einfach von West-Berlin nach Westdeutschland gekommen. Durch das Tempo 100 konnte man die Uhr nachstellen, wenn man über Helmstedt dann die Grenze gepasst hatte. Das war einfach verlässlich. Jeder fuhr 100, es war alles klar, es war verlässlich und wir konnten das gut tun. Und dann kam die Wiedervereinigung, dann war natürlich alles etwas komplizierter. Und dann hörte der Spaß mit dem Auto auch schon langsam auf. Und ja, und dann war man schon zögerlich. Ja, und dann kam das, was bei den meisten dann auch kommt, der TÜV. Und ich wollte mein Auto abholen und sagte mir, hier hast du 500 Mark. Das Auto ist jetzt in der Presse. Mhm. Ja, da war ich dann schon ein wenig betrübt.
Also der Trennungsschmerz war schon da.
Ja, will ich nicht verhehlen. Also ich brauchte schon ein paar Minuten, bis ich dann den Schock verdaut habe. Und das war jetzt im Jahr 1991.
Ach, paar Minuten geht aber ja eigentlich noch. Wie ist es aber überhaupt gekommen, dass aus dem, naja, Politikwissenschaftler, Politologen, Soziologen, was Sie studiert haben, was ja viele, viele Betätigungsfelder theoretisch gibt, dass daraus ausgerechnet dann ein Verkehrsexperte wurde?
Ja, das hängt natürlich von den inhaltlichen Themen ab. Also ich hatte, wie gesagt, über Dieselmotoren promoviert und dann habe
ich... Ja, aber auch das muss man ja schon mal erstmal machen mit einem gewissen Grundinteresse. Also auch da bis zur Promotion, offensichtlich waren Sie da schon spezialisiert.
Ich habe mich immer für Technik interessiert. Mhm. Ich habe ja heute immer noch das Gebiet Techniksoziologie als Lehrgebiet in der TU Berlin und ich war schon als Praktikant immer beim Wissenschaftszentrum Berlin. Und mein damaliger Präsident und auch mein großes Vorbild und mein Chef, Manolf Dirkes, hatte sich damals sehr für Technikfolgenabschätzung eingesetzt. Das war damals in den 80er Jahren ein Planungsinstrument, was aus den USA kam. Wir hatten auch sehr viele Enquete-Kommissionen, um eben abschätzen zu können, welche Risiken liegen in modernen Techniken eigentlich verborgen. Das abzuwägen, das war ein großes Thema. Ja, und in diesem Zustand haben wir natürlich immer geguckt, wie entstehen denn Techniken unter welchen Umständen. Und dann haben wir uns natürlich ein paar technische Linien angeschaut und dann haben wir uns überlegt, wir gucken eine Gewinnertechnik, das ist der Dieselmotor, und wir gucken uns eine Verlierertechnik an und das war der Wankelmotor, 80, Ältere werden das vielleicht noch kennen. Und dann habe ich natürlich überlegt, ich müsste dann zum Gegenstand auch eine enge Beziehung haben und habe mir dann ein Dieselauto gekauft und habe mir dann aber keinen Ruhr 80 mehr gekauft, als ich 93, 94 angefangen hatte, dann diese Habil fertig zu machen, habe ich dann doch so viel Reserven zum Auto entwickelt, dass ich mir dann kein Ruhr 80 mehr zugelegt habe.
Der Titel klingt ja dann auch schon ein bisschen distanzierter. Also während Sie bei der Promotion, wo das ja noch relativ neutral formuliert war mit dem Dieselmotor, bei der Habil, dann hieß es dann schon Wankelmut in der Autoindustrie. Schon weniger überzeugt.
Ne? Ja, das war aber auch, also das Buch ist ein kleiner Krimi geworden, weil man doch sehen konnte, weil auch viele fragten mich natürlich, warum beschäftigst du dich denn mit Motoren? Ja, ich sag, weil das alles Menschen sind, die über Motoren entscheiden, denn man fällt ja als perfekte Technik nicht vom Himmel. Man muss zum Beispiel, um Prototypen oder um Optionen durchsetzen zu können, braucht man sowas wie Bewertungsmacht. Man muss ja Leute finden, die sagen, hey, das finde ich gut. Und das kann man in keinem Lehrbuch nachgucken. Deshalb ist Technik immer auch ein sozialer Prozess. Und man muss da die entsprechenden Klugheiten und Schlauheiten besitzen, die gar nicht konstruktiver Art sind. Diesel zum Beispiel war gar nicht so ein wirklich genialer Konstrukteur, aber ein gigantischer Supermacht-Architekt, kann man schon sagen, und hat seinen Motor da wirklich etablieren können. Während Felix Wankel ein sicherlich toller Bastler, aber ein völlig naiver Typ war, der dachte, also meine Technik ist sowieso besser als alle anderen, die muss ich durchsetzen von alleine. Und dass das nicht passiert, das war eben Gegenstand meiner Habil. Und da hat man natürlich schon auch die Tiefen und Untiefen der deutschen Autoindustrie gemerkt. Und da war die Distanz zur Autoindustrie schon relativ frühzeitig dann da.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2. Andreas Knie.
Ein Leben für die Verkehrswende.
Nicht nur in der Forschung und akademisch, sondern auch ganz praktisch haben sich um die Umsetzung ihrer Ideen gekümmert. 15 Jahre lang bei der Bahn. DB Rent hieß das unter anderem. Was haben Sie da gemacht?
Ja, da habe ich dann zum Beispiel das Call-a-Bike, also das Fahrradverleihsystem, natürlich im Team, aber federführend eingeführt. Ich habe eine flächendeckende Plattform für das Carsharing, heutige Flinkster-Programm gemacht, habe dann auch vor Produkte gemacht, die man jetzt schon nicht mehr hat. Das hieß Touch and Travel. Das konnte man mit dem Handy ein- und auschecken. Das war so modern, dass die Bahn es gleich schon wieder abgeschafft hat. Und dann habe ich zuletzt eine gemeinsame Forschungsunternehmung gemacht mit Telekom, mit Siemens zusammen. Da haben wir hier in Berlin auf einem Gelände um den Berliner Gasometer in Schöneberg ein Zukunftsquartier mitentwickelt, was schon die Zukunft, die morgen, übermorgen kommt, heute schon erkennbar macht. Da haben wir integriertes Carsharing gemacht, also elektrisches Carsharing mit Teil einer Energieversorgung. Wir haben schon mit induktiven Laden operiert und wir haben natürlich am Schluss auch mit autonomen Autos schon gefahren, die natürlich tatsächlich faktisch teilautomatische Autos waren. Also wir haben schon alles gemacht, aber wovon man heute so erst redet.
Es klingt aber so, als müssten Sie heute mindestens Vorstandsvorsitzender bei der Bahn sein und nicht irgendwie wieder aufgehört haben damit. Warum sind Sie da raus?
Ja, einfach ist das nicht. Also ich bin warum bin ich überhaupt da rein? Weil ich natürlich gemerkt habe, als Sozialwissenschaftler kann man vieles tun, tolle Bücher schreiben, Aufsätze und auch Vorträge halten, aber es hört einem ja dann doch irgendwann doch kaum noch Leute zu. Also muss man es tun. Ne? Und dann haben wir überlegt, wie können wir was machen? Und dann haben wir tatsächlich als Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 1998 eine eigene Firma gegründet. Heute würde man sagen ein Spin-off oder ein Startup, um Produkte, die wir uns ausgedacht haben, in der Theorie auch praktisch zu testen. Das war für Sozialwissenschaften völlig ungewöhnlich. Und die Firma hieß Company for Highly Organized City Traffic Elements, kurz CHOICE. Und da haben wir tatsächlich, da fing meine Liaison mit der Autoindustrie wieder an, haben wir tatsächlich Firmen wie Audi gefunden, wie der damalige Carshare Stadtauto, das Wissenschaftszentrum, haben eine gemeinsame Firma gegründet, um neue Produkte, neue Dienstleistungen auszuprobieren. Und dort haben wir dann aber schon 1999, 2000 gemerkt, als ich mal auf einem Vortrag der Audi AG das Wort gesprochen hatte, man könnte vielleicht mit weniger Autos mehr Geld verdienen. Das wurde dann dem Vorstandsvorsitzenden übertragen und der sagte dann, ließ mich dann kommen nach Ingolstadt und sagte, ja, lieber Herr Knie, seien Sie mir nicht böse, aber wir bei Audi, wir sind eine Blechbiegeanstalt und wir bleiben auch eine Blechbiegeanstalt. Mhm. Und dann war Audi da raus und dann sucht man jemanden, der unsere Ideen klasse fand und von dem wir auch überzeugt waren, dass er sie dringend brauchte. Und das war die Deutsche Bahn AG. Die wollte damals die erste und letzte Meile groß machen, denn man muss ja auch zum Bahnhof kommen. Und da haben wir tatsächlich mit der entsprechenden Fuhrparkgruppe, Rolf Lübcke war da der Chef, die entsprechenden Dinge dann durchsetzen können. Aber es war dann immer nie leicht bei der Bahn, etwas Neues zu machen. Und es wurde immer komplizierter und dann wurden nicht alle Ideen, die ich gemacht habe, immer für gut geheißen, zumal ich eine gewisse Kritik auch an der Bahn hatte, an der Bahnstruktur. Mhm. Und da war man am Schluss, glaube ich, von beiden Seiten eher froh, dass man jetzt die Zusammenarbeit so eng jedenfalls erstmal nicht weiter fortgeführt hat.
Und Sie wieder zurück in die Wissenschaft dann auch gegangen sind, neben einigen anderen Stationen noch. Dabei wären Sie ja eigentlich eine Idealbesetzung dafür gewesen, dann diese Ideen, wie weiß ich, Carsharing etc. pp., was Sie gerade erzählt haben, dann selbst umzusetzen mit irgendwie als Start-up-Unternehmen. Was hat Sie abgehalten?
Naja, wir haben das ja innerhalb der Bahn auch gemacht. Die Produkte gibt es ja immer noch und man kann sie auch nutzen. Was ich zu spät oder was ich im Laufe der Erfahrung merken konnte, ist, das gilt auch für andere öffentliche Personenverkehrsunternehmen, dass doch am Ende des Tages, das gilt übrigens auch für die Autoindustrie, nur man kann nur das Kerngeschäft. Also die Autoindustrie kann nur Autos bauen. Die Bahn kann letztendlich nur Schienenverkehre betreiben. Alles andere ist für sie schwer. Alles andere ist, kann man schwer erkennen, kann man schwer bemessen. Also der sinnstiftende Kern von der Deutschen Bahn AG ist Schienenverkehr. Und da passen alle anderen Sachen nicht rein. Und man hätte sicherlich nochmal, und das kann man ja auch in Zukunft noch überlegen, andere Kooperationsbeziehungen machen. man muss ja nicht alles selber machen, man muss es nur ganz schlau so organisieren und ja, orchestrieren, dass für die Kunden und für die Kundinnen alles aus einem Guss erscheint. Und
sind
wir immer noch dran.
Aber auf der einen Seite die Kunden, auf der anderen Seite muss es sich auch irgendwie rechnen. Wie ist denn der Stand heute bei Carsharing? Wird da Geld verdient oder sind das alles noch Projekte, wo man sagt, da gehen einzelne Unternehmen rein, auch Autohersteller, um irgendwelche Marktanteile sich zu sichern, aber buttern da noch drauf?
Also das, was ja uns alle im optischen Sinn ist, sind diese freistehenden, free-floatenden Fahrzeuge, die an jeder Ecke stehen, wo auch die Hersteller alle mitgemacht haben. Die sind wirklich unglaublich gut angekommen. Mehrere Millionen Menschen fahren damit, mit diesem One-Way-Carsharing, Open-End-Carsharing. Aber damit kann man leider kein Geld verdienen. Mhm. Und deshalb gibt es auch nur noch einen Rückzug. Also weder VW noch Daimler noch BMW macht da noch was mit. Und das, was aber gut läuft, was in der Menge allerdings sehr bescheiden bleibt, sind fast 500.000, 600.000 Kunden, mehr sind es nicht. Das ist das sogenannte stationäre Carsharing, wo wir das, was wir kennen, also wo man ein Auto abholt und wieder hinbringt. Da kann man mittlerweile richtig gut Geld mit verdienen.
Mhm. Bleibt aber vor allen Dingen auch trotzdem ein Modell für Städte, in erster Linie mit hoher Verkehrsdichte.
Ja, das ist ein städtisches Modell. Ich brauche ja, wenn ich das Auto nicht brauche, irgendeine Alternative. Ne? Und das sind Bus und Bahn, das ist das Zu-Fuß-Gehen, weil ich eben alles zu Fuß machen kann oder ich nehme das Fahrrad. Im ländlichen Raum wird es schon schwierig. Es gibt aber überall Initiativen, überall Idealisten, die einiges tun. Und aber im Kern ist Sharing, Carsharing etwas für große Städte.
Das mit der Stadt-Land-Kluft ist auch immer wieder ein Argument, was angeführt wird, wenn es darum geht, über das Deutschland-Ticket zu sprechen, das jetzt gerade den ersten Jahrestag hatte, weil es angeblich nur Städter wirklich gut und sinnvoll nutzen können, weil also da ein Gerechtigkeitsproblem eingebaut sei, weil auf dem Land, wenn kein Bus fährt, dann kann er auch für weniger Geld nicht gescheit fahren. Was müsste da noch besser werden?
Ja, vielleicht kann man noch mal sagen, in der Tat, wir haben das ja sehr genau untersucht mit den Kollegen von Infas in Bonn. MobiCore heißt unsere Studie dazu, die man jetzt auch runterladen kann und im Netz finden. Es fahren auch am Land Leute Busse und Bahn, aber die haben das wirklich sehr genau geübt und die sind mit dem Deutschlandticket auch zufrieden. Also es wird auch am Land was gefahren, aber nur ausgewählte, schon eingefuchste Menschen. Diejenigen, die dort unterwegs sind, fahren Autos. Die Zahl auch mal sind über 750 Autos auf 1000 Einwohner in ländlichen Räumen zugelassen. Also eine Masse von Autos. Und die wollen aber nicht mehr so viel Auto fahren. Das ist das Interessante. Und da kriegt man das Auto natürlich nur ersetzt durch das bessere Auto. Das muss man schon mal so sagen. Und das bessere Auto ist ein Auto, was ich nicht mehr selber nutzen muss, nicht mehr selber fahren muss, wo ich eine WhatsApp oder irgendeine andere digitale Meldung abgebe und dann kommt in einer für mich kalkulierbaren Zeit ein Auto und bringt mich in ein anderes Gebiet oder zu einem anderen Ziel. Das kann man wunderbar machen. Und dann könnten wir die Hälfte der Autos in ländlichen Räumen ersetzen und man hätte dann ein wunderbares integriertes Verkehrskonzept.
Da machen wir gleich mal noch mal ein bisschen weiter bei Ihrer Vision, wie, keine Ahnung, in 50, 60 Jahren Verkehr insgesamt aussehen kann. Aber noch mal kurz aktuelle Politik. Nach dem Jahrestag Deutschland-Ticket, ein bisschen davor, kam das neue Klimaschutzgesetz, was wir vorhin auch schon gestreift haben. Nachdem jetzt der Verkehrsbereich nicht mehr zwingend Schadstoffgrenzen einhalten muss, wollen Sie mal kurz die Hände über dem Kopf zusammenschlagen?
Ja, jetzt sind wir wieder bei der Frage, die ich eben umschifft habe. Was macht man denn als Grünen-Sympathisant eigentlich jetzt noch in dieser Regierung? Und da muss ich schon sagen, das Klimaschutzgesetz, was ja schon im letzten Herbst verabschiedet war, jedenfalls im Koalitionsausschuss und was jetzt erst nur im parlamentarischen Raum verabschiedet worden ist, das ist eigentlich der Sündenfall für die Grünen. Weil man hat die Aufgabe der Sektorziele nur dadurch zugestimmt, dass man sagt, man will eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes haben und man will auch einen höheren CO2-Preis auf die Maut schlagen. Und das Straßenverkehrsgesetz ist gescheitert an einer großen Koalition zwischen SPD und CDU. Und die Maut, die man jetzt erhöht hat, die CO2-Bepreisung oder überhaupt der höhere CO2-Bepreisungsteil, geht jetzt auch vollends jedenfalls in den Bauch der Deutschen Bahn AG. Die hat ja sehr hohe Verluste gehabt. Das heißt, sie geht noch nicht mehr zum Streckenausbau für die Schiene. Das heißt, unterm Strich, die Grünen haben im Moment in dieser Koalition da nichts, aber auch gar nichts erreicht. Und jetzt wäre eigentlich mal an der Zeit, darüber nachzudenken, ob man in dieser Regierung einfach auch noch bleiben kann.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Andreas Knie. Das autonome Auto wird der Gamechanger.
Warum reicht es denn eigentlich nicht, einfach Verbrenner zu verbieten und auf Elektromobilität zu setzen? Da sind wir doch im Augenblick alle so stolz drauf. Bundesrepublik, EU, alle haben das verabschiedet und streben das an. Warum reicht es nicht?
Ja, hätten wir das mal richtig getan. Also wir haben es nur gesagt, wir haben es nur angekündigt und tun wir es ja gar nicht. Also gerade in Deutschland geht es ja wieder zurück. Ne? Wir haben ja den Verbrenner wieder ganz vorne. Die Zulassungen für elektrische Autos gehen zurück und die Prämien sind weg und man will das Ausstiegsdatum nach hinten verlängern. Man glaubt an E-Fuels, die man dann auch mit Verbrennerfahrzeugen nutzen kann. Also das ist schon mal gar nicht mehr so passiert, wie man es vorhatte. Und selbst wenn es passiert wäre, würde es ja nicht ausreichen. Wir haben beim Klimaschutzgesetz, was immer noch im Kern ja gilt, was die Ziele angeht, vor 17 Millionen elektrische Autos zu haben. Aber wir kriegen die Klimaziele nur hin, wenn wir natürlich weniger MIV, also motorisierten Individualverkehr, fahren, wenn wir natürlich deutlich mehr Fahrrad und vor allen Dingen öffentlichen Personenverkehr haben, wenn die Anteile sich verschieben. Und alleine auf das elektrische Auto zu setzen, wird tatsächlich nicht helfen.
Dann versuchen wir es mal praktisch, soweit Theorie und praktisch geht. Nehmen Sie uns mal mit in eine deutsche Stadt zu Beginn des 22. Jahrhunderts, sagen wir mal, also in 50, 70 Jahren. Und beschreiben Sie mal, wie die Verkehrslage da funktioniert.
Ja, nehmen wir doch mal hier unsere wunderbare Stadt Berlin, die ja den Vorteil hat, dass man in ihr wohnen kann und in ihr arbeiten kann und dass die Pendlerströme gar nicht so viele sind. Das heißt also, allein die Anlässe, warum muss ich mich bewegen, müssen reduziert sein. Wir müssen also immer da, wo wir leben, auch arbeiten. Wir müssen also arbeiten und leben und Vergnügen wieder räumlicher, kompakter halten. Wir müssen wieder zusammenrücken im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, wir müssen dann natürlich da, wo gebündelte Verkehre unterwegs sind, also wo man tatsächlich auch Menschen zur gleichen Zeit in etwa mit denselben Relationen sozusagen adressieren kann, wie das so schön heißt, da brauchen wir natürlich Großgefäße. Das sind U-Bahnen, das sind S-Bahnen, auch Straßenbahnen. Und für die berühmte letzte und erste Meile muss man einen On-Demand-Verkehr haben, der autonom ist, der also auf einfachem Knopfdruck passiert. Und dann werde ich einfach abgeholt und werde dahin gebracht, wo ich will. Und das Ganze zusammen heißt so, dass ich morgens aus dem Haus gehe, irgendwas drücke und es kommt etwas, was ich gerade nutzen kann, ob ich alleine bin, ob ich mit Minigruppe unterwegs bin, ob ich was zu transportieren habe. Jedenfalls für alles gibt es wunderbare Lösungen, die funktionieren, die natürlich alle dekarbonisiert sind, auf regenerativer Basis funktionieren, die auch alles so haben, dass man nicht etwas privat bereitstellen muss. Also man muss nicht exklusiv ein Auto besitzen, damit man es 90% seiner Zeit dumm rumstehen hat, nur um diese 10% alleine haben zu können. Diese Nachfrage kann man anders machen mit kollektiven Flotten. Und unterm Strich haben wir das, was wir heute schon haben, aber mit deutlich weniger Fahrzeugen.
Ich hatte nicht gesagt in 500 Jahren, ne? Ich hatte gesagt in 50 Jahren.
Und ich tue noch einen drauf, das werden wir sogar in 10 Jahren haben.
Okay.
Also das geht, wir müssen es tun. Wir merken es ja schon, wir haben zum Beispiel hier in Berlin haben wir ein Experiment. Wir versuchen einen innerstädtischen Bezirk deutlich mit Parkflächen anders zu organisieren. Wir wollen die Parkflächen umnutzen.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Das ist ein Modellversuch, bei dem Sie mitarbeiten in Berlin. Da haben die Menschen aber jetzt wenig Begeisterung gezeigt erstmal, weil paar hundert Parkplätze plötzlich verloren gegangen sein sollten.
Ja, wir haben uns ja einen besonderen, sind wir wieder bei der Vision, was könnte alles gehen, das geht auch in anderen Städten, aber in Berlin geht es besonders gut, weil dort alles, wie gesagt, sehr räumlich eng zusammen ist und dort haben wir einen Bezirk, wo, und jetzt bitte festhalten, wo in einem Kiez, wie man bei uns hier in Berlin sagt, 20.000 Menschen wohnen und das Auto ist noch an 10% aller Wege beteiligt. Das heißt, während wir im Schnitt in Deutschland 40%, 50%, 60% haben, aller Wege, die das Auto macht als Verkehrsmittel, haben wir hier noch 10%. Und die Mehrheit der Menschen geht zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder nutzt ÖPNV. Und da haben wir gesagt, holla die Waldfee, aber wenn man durchgeht, sieht man ja nur Autos stehen. Ja, diese Autos stehen als sogenannte Mobilitätsreserve. Das heißt, man hat natürlich ein Auto, um vielleicht dann irgendwann doch mal an die Ostsee zu fahren oder ins wunderschöne Bayernland. Und da haben wir gesagt, das kann man anders machen. Da werden Plätze blockiert, denn wir brauchen mehr Grün in diesen Städten.
Aber holla die Waldfee, die Leute haben noch protestiert dagegen.
Na, wir haben natürlich, das ist Verkehrsroutine und wenn man Routinen ändert, sind alle Menschen erstmal unzufrieden.
Ja.
Und wir haben alles genau vermessen und die Mehrheit der Leute ist dafür. Und jetzt liegt es bei der Bezirksversammlung, diese Zahl der Parkflächen, die wir jetzt vorgeschlagen haben, zu reduzieren. Ursprünglich sollten es mal 2000 sein. Wir schlagen jetzt im ersten Schritt 400 vor und dann nochmal.
Ist ja schon mal ein bisschen weniger, ne? Also ist schon mal ein Fünftel, das noch übrig geblieben ist von den Plänen.
Ja, am Ende werden wir hoffentlich auf die erste Hälfte kommen, auf 1000. Und das ist auch nur der erste Schritt, denn wir lernen das ja überall. Wir lernen es vor allen Dingen aus der wunderschönen Stadt Wien oder auch aus anderen Städten im Ausland, dass wenn man es erstmal zeigt, wie es geht und die Menschen ein bisschen Zeit haben, sich dran zu gewöhnen und vielleicht einige besondere Gruppen, die ganz wichtig sind, Menschen, die nicht wirklich sich bewegen können und vor allen Dingen für die Gewerbetreibenden, die haben wir bisher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, also Menschen, die nicht nur Handwerker sind, sondern wir es anliefern haben, die das Auto brauchen. Wenn man für die Lösungen findet, die man finden kann, dann sind die Leute am Ende des Tages alle zufrieden.
Aber bis zum Ende des Tages da ist noch ein bisschen, also offensichtlich ist da noch Begeisterungsbedarf auch, an dem Sie arbeiten. Auch wenn es um das Kernthema, was da ja auch dahinter steckt, Sie haben es ja vorhin auch schon angedeutet, spätestens in, weiß ich, 10 Jahren, 20 Jahren steht, um das autonome Fahren. Also endlich mal ein Automobil, das dem Namen gerecht wird, also auch selbst fährt. Jetzt hat gerade die TU München, Gott sei Dank München, in Abu Dhabi ein autonomes Formel-1-Rennen gewonnen. Macht Ihnen das Mut?
Ja, immerhin schon mal in die richtige Richtung. Denn solche Rennen sind ja oft Technologieträger und zeigen, was alles geht. Und in der Tat, wir in Deutschland haben ja immer Angst. Es könnte ja wirklich der Himmel auf uns fallen. Und wir Männer glauben ja immer noch, besser fahren zu können als die Maschine. Und davon müssen wir mal ab.
Das ist aber nicht nur bei diesem Rennen, sondern auch sonst. Wir haben vorher mal über Los Angeles und andere Städte gesprochen, dass es bei autonomen Fahrversuchen auch jenseits von Formel-1-Strecken immer wieder Unfälle gibt, immer wieder entsprechend auch Einschränkungen und Restriktionen gibt, macht vermutlich weniger Mut.
Na, nichts fällt natürlich perfekt vom Himmel, aber wir müssen ja gucken, von was starten wir denn? Wir haben hier in Deutschland 365.000 Schwerverletzte jedes Jahr. Wir haben zwar weniger Verkehrstote, weil die Rettungsmedizin mittlerweile so perfekt arbeitet, dass wir ganz wenige Menschen haben, die unmittelbar an der Unfallstelle oder kurz danach versterben. Nur die werden gezählt. Aber wir haben unglaublich viele Unfälle mit sehr vielen Verletzten. Und das ist natürlich die Folge von manuellem Fehlverhalten. Technisches Versagen kommt so gut wie nie mehr vor. Wir haben jetzt drei große Unfallverursachungsthemen. Das ist zu schnell. Ist man unterwegs, zu hohe Geschwindigkeit, man ist betrunken unterwegs oder jedenfalls mit starkem Alkoholeinfluss und der dritte, immer stärker werdende Fall, man dattelt am Handy, man ist unaufmerksam. Und das kann das autonome Auto alles besser. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir erheblich weniger Unfälle haben.
Erheblich weniger, aber nicht keine.
Ja, nichts geht perfekt. Wie gesagt, wir haben aber jetzt schon Beispiele. Es war übrigens San Francisco, nicht Los Angeles. San Francisco, eine sehr komplizierte Stadt, sehr komplexe Struktur. Dort fahren jetzt ungefähr 1000 Fahrzeuge von Waymo. Cruise, der andere, hat im Moment eingestellt, kommt aber bald wieder. Und dort kann man vom Department of Transportation sehr öffentlich sehen, da wird das sehr genau dokumentiert, da sind die Amerikaner sehr, sehr transparent, kann man sehen, die gefahrenen Kilometer autonom und die gefahrenen Kilometer manuell. Und jetzt sage ich mal eine Zahl, die können wir kaum glauben in Deutschland, das manuelle Fahren ist 18 Mal schlechter als das autonome Fahren. Das heißt, wir haben gar keinen Grund, nicht auf das autonome Fahren zu setzen, nur wir in Deutschland. Wir haben natürlich schon ganz schlau, wie wir dachten, eine Verordnung, damit das autonome Fahren jetzt auch gesetzlich möglich ist, haben die aber so geschrieben, dass es heißt, also dass jetzt, also das neue System muss besser sein als das jetzige. Das heißt, wir haben eine hohe Qualität vorgeschrieben, die ein neues System ganz schwer nur erreichen kann. Und wenn nichts passieren darf, sage ich immer, dann passiert auch nichts.
Na gut, die Frage ist, wie groß oder gering die Toleranzschwelle am Ende dann sein wird. Sie jedenfalls würden sofort einsteigen in ein autonomes Auto.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank. Und wer weiß, vielleicht fahren Sie dann tatsächlich irgendwann mal auch autonom zu einem der nächsten Interviews. Na, der nächsten noch nicht, aber zum übernächsten vielleicht.
Bestimmt.
Hauptstadtstudio.
Bin ich ganz optimistisch.
Danke für die Zeit an den Verkehrsforscher Andreas Knie. Vielen Dank.
Gerne doch.
Auch mit positiven Aussichten beschäftigen sich Kolleginnen und Kollegen von BR24 im Podcast dreimal besser. Gerade wenn man ein bisschen Nachrichtenpause machen möchte, sondern eben sich mit der Zukunft beschäftigen, was da besser laufen kann, empfehle ich das sehr. Dreimal besser in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.